Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zu 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Nicht zum Matchday, sondern zum Wochenstart-Routine-Podcast, nämlich zu den Awards für den Premier League-Spieltag für den vergangenen. Heute mal nicht mit Malte Asmus, sondern mit mir, mit Julius Eid, aber wie immer mit dem Vergeber dieser großartigen Preise. Chris McCarthy ist wieder hier. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, und es war ein Spieltag, der stand natürlich ganz im Zeichen eines Topspiels, ähnlich wie in der Bundesliga. Ähnlich wie in der Bundesliga gab es dann aber auch außerhalb von diesem Topspiel noch interessante Spiele, interessante Einsichten. Und wir sind ja auch an einem Punkt in der Saison, wo viele sagen, wo man die ersten Ausblicke schon mal machen kann. Trotzdem wollen wir jetzt einfach mal anfangen mit dem Topspiel, von dem ich jetzt schon zweimal gesprochen habe. Es war natürlich Liverpool, die Manchester City empfangen haben. Die beiden Teams, die auf einem eigenen Niveau in der Premier League mittlerweile spielen, zumindest in dieser Saison und in der letzten. Und das hat sich auch gezeigt. Das Spiel war tatsächlich ein richtig gut anzuschauendes Fußballspiel. Auf beiden Seiten hat man die Qualität bemerkt. Dennoch ging die Punkte und das Ergebnis klar nach Liverpool. Und deshalb gibt's für dich Liverpool als Award-Winner mit dem Namen Advantage.
Genau, richtig. Der Advantage Award für Liverpool, weil man sich jetzt natürlich durch dieses Spiel eine super Ausgangslage im Meisterschaftskampf erarbeitet hat. Letzte Saison betrug der Vorsprung meines Wissens 7 Punkte. Jetzt sind es sogar 9 und da lohnt es sich dann schon mal drüber zu sprechen, wie groß der Vorteil für Liverpool jetzt wirklich ist.
Genau. Und wir haben es aber auch schon angesprochen. Auch in diesem Spiel hat man gesehen, dass City durchaus mit Liverpool mithalten kann. Nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft war. Beide haben ihre Stärken ausspielen können, zumindest anteilsweise präsentieren können. Und wie groß ist denn jetzt dieser Vorteil nach 9 Punkten? Ist City ein Team, was man jetzt schon abmelden kann? Ist Liverpool durch?
Nein, das auf keinen Fall. Also dazu ist die Qualität bei City zu groß. Dazu hat City auch im Vergleich zu Liverpool mit zu vielen kleinen Rückschlägen zu kämpfen, beziehungsweise großen Rückschlägen. Das hat man alleine im Spiel gegen Liverpool gesehen. Die Innenverteidigung, das leidige Thema bei City nach dem Ausfall von Aymeric Laporte. Fernandinho hat da gespielt neben Stones und nicht den besten Eindruck gemacht. Und dann hat auch noch Ederson gefehlt. Ich will jetzt Bravo nicht die Schuld in die Schuhe schieben, aber meines Erachtens sieht er bei 2 Toren nicht ideal aus. Und das sind schon Rückschläge, die City nur schwer verkraften kann. Und wenn man dann bedenkt, dass City natürlich auch noch Cash-Reserven hat und im Winter sicherlich noch dementsprechend reagieren wird, kann ich mir vorstellen, dass man da sich nochmal fangen wird. Und genauso auf der anderen Seite, Liverpool wurde auf der anderen Seite von Verletzungen weitestgehend verschont. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ein Van Dijk beispielsweise, wie jetzt Laporte bei City, nun bei Liverpool ausfällt, kann ich mir auch vorstellen, dass Liverpool so ein bisschen ins Straucheln kommen kann. Also Liverpool hat den Vorteil, aber ich kann mir vorstellen, dass der nochmal schrumpfen wird.
Es bleibt also doch noch spannend an der Spitze, um es so zu sagen, und lohnt sich auf jeden Fall, dieses Titelrennen weiter zu verfolgen. Und es ist ja wirklich ein Titelrennen zwischen Teams, die auf einem, hat man jetzt im direkten Duell wieder gesehen, auf einem absurd hohen Niveau stattfindet, was man auch als neutraler Zuschauer, glaube ich, mittlerweile einfach genießen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also man hat es in dem Spiel gesehen, fantastischer Fußball, auch von Manchester City. Das geht so ein bisschen unter, die Schlagzeilen dominieren natürlich, dass Liverpool Manchester City aus dem Stadion geschossen hat. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, war das wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. So rein spielerisch mit einem leichten Übergewicht sogar für Manchester City, so absurd das klingt. Aber das ist natürlich nicht das Entscheidende im Fußball, das Entscheidende ist das Ergebnis. Und da hat Liverpool natürlich die Vorteile in den richtigen Bereichen gehabt. Denn im Gegensatz zu City, und das spielt sich auf die gesamte Saison, ist Liverpool einfach gnadenlos effizient in diesem Jahr. Schießt aus wenig Chancen viel Tore, beziehungsweise es langen wenige Chancen, um Tore zu schießen. Und dass man sich dann auf andere Themen auf dem Platz konzentrieren kann. Und City dagegen ist viel zu verschwenderisch. Das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Also meines Erachtens hat gerade in diesem Spiel vor allem die Effizienz den Unterschied gemacht. Und wenn man dann nach 13 Minuten mit 2 Schüssen aufs Tor in Führung geht, dann ist das natürlich eine sehr bequeme Ausgangslage. Und dann ist es für Manchester City gerade an Anfield Road natürlich sehr, sehr schwer, da noch dagegen zu kämpfen. Und somit hat sich Liverpool natürlich vor allem durch diese Effizienz einen richtig großen Vorsprung im Titelrennen erschafft.
Im Titelrennen ist also zumindest etwas sehr Spannendes passiert an diesem Wochenende, aber auch in den Top 4 passiert im Moment was Spannendes. Chelsea zum Beispiel mit drin, die hatte man nicht so auf dem Zettel, und weil eben dieses Umbruchs ja erwartet wurde, und ein Team, das so ja gar nicht namentlich unbedingt überhaupt in die Top 6 gehört und trotzdem zur größten Überraschung überhaupt im englischen Fußball vielleicht schon es einmal gebracht hat. In diesem Jahr sieht's aus, als könnten sie die nächste große Überraschung schaffen, und deswegen geht dein nächster Award an Leicester City.
Genau, der Top-4-Kandidat-Award für Leicester City. Man hat schon vor der Saison so ein bisschen überlegt, ob Leicester wirklich da konkurrieren kann, ob man in die Top 6 einbrechen kann. Das war die Frage, denn Brendan Rodgers hat schon zum Ende der letzten Saison da sehr gute Arbeit geleistet mit den Foxes, konstant gepunktet und auch sehr viel Fortschritt gemacht. Und auch insgesamt ist der Kader sehr interessant von Leicester. Eine tolle Abwehr mit Soyuncu, der einen Riesensprung gemacht hat, neben Johnny Evans. Tolle Außenverteidiger mit Pereira und Chilwell. Dann Wilfried Ndidi auf der 6, der allmählich so ein N'Golo Kanté ein bisschen vergessen lässt in Leicester. Und Tielemans und Maddison, die da wirklich die Fäden ziehen, tollen Offensivfußball einleiten. Und natürlich, last but not least, Jamie Vardy vorne drin, der mit 11 Toren die Torschützenliste anführt. Also ist eine tolle, ausbalancierte Mannschaft. Und trotzdem hatte man Zweifel, ob man da gegen die Schwergewichte der Liga mithalten kann. Und ich denke, mit diesem 2-0-Erfolg über Arsenal am Wochenende, das war ein Statement. Und da würde ich dann aus dem Fragezeichen Top-4-Kandidat sogar ein Ausrufezeichen machen, denn es war wieder eine überzeugende Leistung, eine selbstbewusste, spielfreudige und kompakte Vorstellung, und meines Erachtens wurde daraus ersichtlich, auch wenn Arsenal natürlich derzeit schwächelt, dass Leicester hier ist, um zu bleiben, und man weiß nicht, ob es letztendlich für die Top 4 langen wird, aber ich denke, man wird auf jeden Fall bis zum Schluss dort oben konkurrieren.
Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fall, nicht nur weil man sehr gute Arbeit leistet bei Leicester, sondern weil eben auch alte Verdächtige, die sonst immer in dieser Riege mitspielen, in dieser Saison sich gar nicht so gut präsentieren. Manchester United zum Beispiel, noch nicht wirklich im Kampf um die Champions-League-Plätze dabei. Auch Tottenham, gesetzt in den letzten Jahren, spielt eine schwierige Saison. Leicester spielt eine gute Saison. Der Gegner von Leicester am Wochenende, und ich weiß, das dürfte dir persönlich auch nicht so gefallen, weil du da deine Sympathien hast, der spielt im Moment auch nicht so, wie man sich's von dem Namen vielleicht wünschen würde. Und deswegen geht der nächste Award direkt auch noch an dieses Spiel. Der geht an den Trainer von Arsenal, Unai Emery.
Genau, der nächste Award für Unai Emery. Wir hatten letzte Woche schon mit Malte darüber gesprochen, wie es bei Arsenal derzeit läuft und was für Unai Emery alles schief geht und was er auch alles falsch macht, und das ist eine ganze Menge. Deswegen kann man es jetzt hier ganz kurz machen. Man kann gegen Leicester verlieren, auswärts vor allem. So formstark ist Leicester derzeit, und es war auch lange nicht der schlechteste Auftritt der Saison für Arsenal, das muss man auch mal festhalten, auch wenn es nicht berauschend war. Aber es bedeutete zugleich, dass Arsenal den schlechtesten Saisonstart seit 82-83 perfekt gemacht hat, mit nur 17 Punkten aus 12 Spielen. Nun hat man bereits 8 Punkte Rückstand auf die anvisierten Top 4, und wie du es eben gesagt hast, die Top 4 könnten dieses Jahr eigentlich leichter zu erreichen sein als sonst, gerade weil Tottenham strauchelt, Manchester United Probleme hat und man auch nicht weiß, ob Chelsea sich mit dieser jungen Mannschaft dort oben festhalten kann. Also eine sehr enttäuschende Saison für Arsenal. Jetzt hat man noch den nächsten statistischen Tiefpunkt für Unai Emery, und ich bleibe dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Arsenal dieses Ruder hier mit Emery rumreißen wird. Es ist wohl eher eine Frage der Zeit, bis man sich von dem Spanier trennt.
Und nicht nur statistisch oder spielerisch gesehen, auch im Umfeld wird es bei Arsenal ja im Moment sehr unruhig, hat man das Gefühl, gibt immer wieder Meldungen über verschiedene Spieler, über Auseinandersetzungen, dann gab es ja auch das Problem mit Xhaka. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man den Trainer wahrscheinlich auch zumindest mit in die Pflicht nehmen muss.
Auf jeden Fall. Also es ist auf und abseits des Platzes, wo man Emery kritisieren kann. Die Causa Özil wurde total untransparent und seltsam gemanagt, vor allem da er jetzt auf einmal wieder komplett auf ihn setzt und er einer der besseren Spieler war zuletzt. Und das macht es ja umso absurder, dass er nicht mal im Kader war die Wochen davor. Und genau dasselbe mit Xhaka. Da hat er sich meines Erachtens ein bisschen zu viel Zeit gelassen, ihm mit der die Kapitänsbinde zu entziehen. Das kann ich noch verstehen, dass man das macht, denn die Aktion mit Xhaka gegen die Fans, die ist natürlich schwer tragbar als Spielführer. Aber die Entscheidungsfindung diesbezüglich war dann doch ein bisschen suspekt. Und jetzt kommt auch noch die Sache mit Aubameyang dazu, wurde zum Kapitän ernannt, soll sich ein bisschen mit dem Arsenal Fan TV, ein Fanlager, ein umstrittenes Fanlager in Nord-London, angefreundet haben und diesbezüglich jetzt in der Kritik stehen. Also es wird leider nicht ruhig und das hat leider auch wirklich mit der Autorität des Trainers zu tun. Denn wenn wir uns an die Ära Arsene Wenger erinnern, da gab es solche Geschichten ziemlich selten.
Und die gab es bis jetzt auch ziemlich selten und das nutze ich mal als Überleistung zum nächsten Award bei Mauricio Pochettino und den Spurs. Die haben nämlich eigentlich seit der Argentinier angekommen ist, sich wirklich fest etabliert in der Spitze, haben sich die Champions-League-Plätze in den letzten Jahren gesichert und das immer mit einem relativ kleinen Kader. Wenn man jetzt guckt, wo die Probleme in dieser Saison liegen, wo es im Argen liegt, dann könnte das daran liegen, wie du den nächsten Award genannt hast. Der geht an Tottenham Hotspur.
Genau, der leere Tank Award für Tottenham. Und da muss man sich nur das Spiel gegen Sheffield United anschauen. Tottenham zu Hause gegen Sheffield, ein Aufsteiger, der bisher überrascht, keine Frage, aber trotzdem ein Aufsteiger mit deutlich geringerer Qualität im Kader als Tottenham. Und wenn man dann sieht, dass das Spiel 1-1 ausgeht und Tottenham ehrlich gesagt noch ganz gut bedient war mit diesem Ergebnis, man hätte auch verlieren können, da war auch wieder eine strittige Wahrentscheidung dabei. Und dann der Trainer nach dem Spiel sagt, das Schwerste für uns war es, mit der Energie gleichzuziehen. Da sind bei mir die Lichter angegangen, denn gerade das ist es, was Tottenham ja in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. So hat man sich in die Top 4 gekämpft, eben weil der Kader klein war. Und wenn man die Leistungen Tottenhams in den letzten Jahren gesehen hat, dann hat man das immer mit sehr viel Intensität, Laufarbeit, Leidenschaft und viel Energie ausgeglichen. Alleine dieser Kraftakt in der Champions League im Vorjahr. Und jetzt schaut man sich die Veränderungen des Kaders in den letzten 4-5 Jahren an und da gab es relativ wenig Transfers und es gab auch gar keinen Umbruch. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass bei diesen Leistungsträgern der letzten Jahre, Vertonghen, Alderweireld, Eriksen und so weiter, dass der Tank da einfach leer ist, dass die Spieler in den letzten Jahren wirklich an ihre Grenzen gegangen sind, eben weil der Kader klein ist und man diese Ansprüche des Trainers erfüllen musste. Und jetzt ist einfach zu viel, jetzt ist der Tank leer und jetzt fehlt diese Intensität. Und das ist für mich ein ganz großer Grund, warum Tottenham jetzt bereits seit dem 28. September auf den ersten Sieg wartet und warum man nur 14 Punkte nach 12 Spielen hat. Und das natürlich mit dem schlechtesten Saisonstart seit 2008, 2009 gleichzieht.
Und wenn man jetzt guckt, dass zwar einige Schlüsselspieler wie Kane, Son und auch Ali lange verlängert haben, sieht man ja trotzdem Spieler wie zum Beispiel Vertonghen, Alderweireld, die hast du angesprochen, bei denen der Peak irgendwie vorbei zu sein scheint. Man sieht Spieler wie Eriksen, dessen Vertrag ausläuft und ein Trainer, der vielleicht dann doch auch nicht mehr für immer bleiben wird. Wie siehst du das Ganze da bei Tottenham? Könnte dieser Traum vom oben mitspielen dann mit Pochettino im nächsten Sommer vielleicht schon auch vorbei sein?
Ich glaube ja, denn wenn man jetzt die letzten Jahre so ein bisschen auf Pochettinos Aussagen geachtet hat, dann fiel schnell auf, dass auch er sehr gefrustet ist. Wir wissen, dass bei Tottenham man nicht finanziell auf Rosen gebettet ist, man kann nicht groß mit Geld um sich werfen, man hat da auch eine Gehaltsobergrenze, die relativ strikt ist und dementsprechend konnte man auch nicht groß nachlegen. Und zu allem Überfluss sind auch die Perspektivspieler, die man verpflichtet hat in den letzten Jahren, nicht voll eingeschlagen. Und somit hat man es auch verpasst, so einen kleinen Umbruch hinzubekommen, so einen fließenden Umbruch, den jeder Kader mitmachen muss. Und so muss man sich jetzt auf diese Spieler verlassen, die am Abbauen sind. Dazu zählt auch Danny Rose, wie du gesagt hast, Vertonghen, Alderweireld, Eriksen. Und die Spieler, die in die Fußstapfen treten sollen, beispielsweise ein Davinson Sanchez, die haben nicht diesen erhofften Sprung gemacht. Sanchez insbesondere ist ein Unsicherheitsfaktor in der Abwehr Und so konnte man nicht wirklich diesen fließenden Umbruch angehen. Und so ist man in dieser Situation angelangt. Und wie gesagt, Pochettino hat immer darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht erwarten sollte, dass Tottenham hier Jahr für Jahr in den Top 4 ist oder ins Champions League-Finale kommt sogar. Und das weiß er. Er weiß, dass die finanziellen Mittel fehlen. Er weiß, dass die Schwergewichte oben andere Ressourcen haben. Und für ihn ist es natürlich dann sehr, sehr frustrierend, dass die Erwartungen mit dem Erfolg, sage ich mal, jetzt ein Dauergast in den Top 4 zu sein, dass die dann steigen. Aber er weiß halt auch, dass das wahrscheinlich das Maximum ist. Und das wird ihn sehr frustrieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Druck, der von außen und über die Medien kommt, irgendwann dann einfach zu viel ist und er sich vielleicht dann wirklich einen Club wie Manchester United sucht oder so, wo er dann die Ressourcen hat, um tatsächlich wirklich um Titel zu spielen.
Also nicht unbedingt gute Aussichten für Tottenham. Und die Aussichten sind auch bei unserem letzten Award, den wir hier im Podcast vergeben wollen. Noch zwei weitere gibt es online auf 90plus.de natürlich zu sehen, denn sind da im Text immer 7, hier machen wir 5. Der letzte geht an ein Team, das auch nicht die besten Zukunftsaussichten hat, vor allen Dingen zu Hause. Der Award geht nach Southampton.
Genau, der Heimseuche Award für Southampton. Um mal kurz auszuholen, Southampton hatte keinen berauschenden Transfersommer und wir erinnern uns auch an die letzte Saison, als Ralf Hasenhüttl Southampton noch aus der Abstiegszone befreien konnte. Und da man jetzt nicht wirklich einen besseren Kader hat, merkte man auch, dass es wirklich schwer wird dieses Jahr. Da erlangt nicht die fachliche Kompetenz des Trainers alleine, um hier einen Sprung zu machen. Und jetzt der nächste schwache Auftritt zu Hause gegen Everton 1-2. Und danach sagte Hasenhüttl, wir sind derzeit nicht gut genug. Klare Worte und das trifft vor allem auf die Heimspiele zu. Denn dort hat Southampton, wie der Ward schon sagt, einen erschreckenden Trend eingeleitet. Jetzt hat man 4-mal in Folge im heimischen St. Mary's verloren. Das erste Mal überhaupt, dass das passiert ist bei Southampton. Jetzt hat man zum Saisonstart in 6 Spielen 1 Punkt zu Hause geholt und dabei auch noch 21 Gegentore kassiert. Dazu trägt natürlich auch Leicester mit 9 Toren großen Anteil. Nichtsdestotrotz Tiefstwert im englischen Ligasystem seit 1930. Und mit dieser Heimseuche im Rücken steht man jetzt folglich mit nur 8 Zählern auf dem vorletzten Platz.
Also mit nur 8 Zählern auf dem vorletzten Platz, Southampton. Ansonsten unten in der Tabelle Norwich sich mittlerweile eingefunden mit 7 Punkten, Tabellenletzter. Und Watford auf dem 18. Platz, dem dritten Abstiegsplatz, mit auch 8 Punkten, aber dem ersten Sieg in dieser Saison. Also zumindest ein bisschen besser stehen sie jetzt da bei Watford. Und oben, da haben wir es auch schon besprochen, stehen hinter Liverpool an der Tabellenspitze erstmal Leicester und Chelsea, überraschenderweise würde man schon doch sagen. Und dahinter dann Manchester City mit 25 Punkten, Leicester und Chelsea jeweils 26. Also da kann man, denke ich, davon ausgehen, dass City noch vorbeiziehen wird. Da dürftest du mir auch nicht widersprechen möchten, glaube ich.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wie gesagt, City wird auf jeden Fall nochmal nachlegen und wir haben es ja auch bei Leicester gesagt, da muss man abwarten, ob es mit der Kadertiefe langt und auch bei Chelsea, ob die junge Mannschaft da die Konstanz aufrechterhalten kann.
Und die Big Six dann nicht nur mit Leicester in diesem Jahr, sondern auch auf der 5 mit Sheffield United und 17 Punkten, auch das dürfte sich, sei natürlich Sheffield United zu wünschen, aber es ist schon nicht unrealistisch, dass sich dieses Tabellenbild nochmal ändert. Und dann eben Arsenal, die Probleme mit dem Trainer haben, da haben wir drüber geredet und auch sonst viel Unruhe im Club. Dennoch noch zumindest der 6. Platz, der 7. geht an Manchester United. Also da ist auch noch viel Bewegung möglich und es bleibt spannend. Und das bedeutet natürlich auch für euch und für uns, dass wir jede Woche, bis auf in der Länderspielpause jetzt, Awards zu besprechen haben. Chris McCarthy wird immer dabei sein, ich werde es vielleicht auch manchmal sein. Aber erstmal beenden wir mit diesen schönen Worten unseren Podcast für diese Woche. Bedanken mich natürlich bei dir, Chris, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Und wir bedanken uns natürlich bei allen Zuhörern, die sich das gerne anhören, immer wieder einschalten. Schön, dass ihr einschaltet. Bleibt uns treu und bis bald.
90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Pfiff!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.